Hello Leute, wir sind wieder am Start und wir haben eine krass geile Folge dieses Mal, denn Zoe, was haben wir heute Specialiges da oder wen?
Wir haben das erste Mal seit, fast einem halben Jahr einfach mal wieder einen Gast bei uns. Wir dachten ja eigentlich, wir laden keine Gäste ein, solange ich unterwegs bin und wir sozusagen so getrennt die Telefonate machen. Aber wir versuchen es heute mal, weil wir haben heute einen ganz Special Guest dabei. Und zwar stelle ich mal gerne vor.
Also ich bin Granny, ich bin 18 Jahre alt, also ein bisschen jünger als Zoe und Uli. Ich komme aus der Nähe von Bonn und ich habe die Zoe hier kennengelernt in Costa Rica. Falls hast du vom Schimmel-Hostel von uns erzählt.
Ja.
Ja, da haben wir uns kennengelernt und seitdem treffen sich unsere Wege ab und zu immer mal wieder. Und dann fand ich das interessant und dann habe ich gedacht, dann die Mädels mich eingeladen und dann, ja, jetzt bin ich hier.
Sehr gut.
Ja.
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du hier heute mit uns aufnimmst.
Ich freue mich auch.
Ja, dann, ich weiß nicht, wir haben dich ja schon ein bisschen eingeweiht, dass wir hier immer unseren Gossip so teilen. Willst du direkt anfangen?
Ja, kann ich machen. Also mein Gossip ist gar, ich weiß gar nicht, ob das so richtig angemessener Gossip hier
Doch,
ist für den
schon, das
Podcast.
passt.
Auf jeden Fall waren wir vor ein paar Tagen waren wir in Tulum und vielleicht ist das den einen oder anderen so ein Begriff. Das ist hier so eine Feierstadt am Strand direkt. Es war auch richtig schön, war richtig geil. Wir waren 3 Tage da und wir haben 3 Tage durchgesoffen. Beziehungsweise ich nur zwei
Geil.
davon, aber die Erklärung dazu kommt jetzt, weil mir ist am zweiten Tag, wir waren im Club und es war natürlich vollkommen überlaufen, dann ist mir eine Freundin auf den, also wir waren irgendwie im Stress, wir waren am Tanzen und so, und dann ist sie mir auf den Zehennagel getreten und dann ist mein Zehennagel abgebrochen.
Oh
Also,
nein.
ja, das tat richtig weh. Also der ist unten noch so ein bisschen fest gewesen, aber so zwischen meinem Fleisch und halt meinem Nagel war so voll die große Lücke. Und dann hat das so richtig geblutet und ich war schon so ein bisschen, weil ich kann nicht so gut Blut sehen, und dann ist mir so ein bisschen so schwummrig geworden. Und dann habe ich mich schon so hingesetzt und es waren halt auch alle, also alle haben sich halt gewundert, was passiert ist, weil ich habe hier immer so Adiletten an, ne, die Deutschen im Urlaub. Und dann war so mein ganzer Adilett auch so voller Blut. Und dann
Ist aber
kam,
wirklich richtig schlimm
ja,
aus.
es sah wirklich, man hat gedacht, mein Zeh ist ab oder so.
Oh Gott.
Und dann kam auch so eine mit so einem Verbandskasten, die konnte zum Glück irgendwie Deutsch und die haben schon alle gesagt, dass ich ins Krankenhaus muss. Aber ich dachte, ich gehe doch jetzt nicht ins Krankenhaus wegen so einem Nagel und so. Aber dann hat die das halt verbunden und ich hatte halt richtig Schmerzen dabei. Und dann haben mir alle, ich weiß nicht, normalerweise in Deutschland, vielleicht auf einer Party, dann bietet jemand Alkohol an oder so, damit man weitermachen kann. Und hier haben mir
Ja.
wirklich, da haben mir so viele Leute Koks angeboten.
Oh
Also
mein
wirklich,
Gott,
alle so,
geil.
jetzt nimm doch eine Nase, jetzt kannst du was koksen. Und ich nur,
Es war so lustig, weil wir saßen da so und hatten so Benny in den Arm und haben sie so gestreichelt und dann wurde ihr Fuß so verbunden und so und alle waren so, ah, hier, nimm ein bisschen Koks und so, das wird das ja voll retten jetzt. Wirklich, es war so lustig, weil jeder kam an und wollte hier irgendwas andrehen und alle waren auch so, du gehst jetzt nicht nach Hause. Also entweder waren sie so, ja, du gehst jetzt ins Krankenhaus oder es wird weiter gefeiert.
Ja,
Andere
geil.
Possibility die gibt's nicht.
Ja. Und dann sind wir nach Hause gelaufen und Zoe war schon etwas angeheitert, sage ich. Und sie ist auch so die Treppe im Club so runtergefallen, die man so zum Ausgang gehen musste.
Oh
Und
mein
danach war
Gott.
sie so, komm, ich stütz dich, ich stütz dich und so, weil ich halt nicht so gut laufen konnte. Aber ich habe eigentlich eher Zoe gestützt, weil sie noch schlechter laufen konnte als ich.
Ey, das
Geil.
gehört nicht mehr zum Gossip dazu.
Ja, das ist der wahre Gossip, er beginnt da.
Nein. Oh, ich muss halt sagen, das war halt so ein bisschen gemein, weil ich war halt mitten am Dancen. Ich war richtig into it. Und plötzlich kommt die andere Freundin zu mir gelaufen und war so, Gwenny hat ihren Zeh irgendwie, der Nagel ist ab und sie blutet ganz schrecklich. Und ich war so, fuck, fuck. Aber ich war halt, das ist halt, wenn man manchmal so mega besoffen ist, das aber gar nicht so richtig merkt, weil man so viel danced und so. Und dann wurde ich da halt so voll rausgerissen und dann musste ich ja irgendwie für Gwenny da sein, aber war eigentlich völlig woanders.
Ah, das ist sowieso immer das Beste. Zoe in so ernsten Situationen, wenn sie besoffen ist.
Ja.
Es ist wirklich schwierig, ich gebe mir wirklich Mühe, ich schwöre, aber es ist einfach schwierig.
Der Abend hat so geendet, dass sich Zoes Kopf gehalten hat, als sie sich in irgendwelche Blumenkübel übergeben hat, wenn ich so auf einem Bein stand, weil ich so mit dem Fuß nicht den Boden berühren konnte. Und so eine andere Freundin
Geil.
von uns irgendwie so um 3 Uhr nachts dann jede Apotheke noch so versucht hat, eine Flasche Wasser zu kaufen. Das war chaotisch.
Das ist ja wirklich
Ah.
chaotisch. Ja,
Ja,
das war auch.
geil.
Ja, das war auch alles ganz bescheuert, weil wir dann auch nach Hause gekommen sind und dann war einfach von unserem Hostel die Tür zugeschlossen und da mussten wir über den Zaun klettern. Und Granny hatte ihren kaputten Zeh und kam nicht so richtig rüber, also voll schwierig. Und ich war halt sturzbesoffen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich bin an irgendeiner richtig komischen Stelle einfach über den Zaun geklettert. Und der war richtig hoch. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, und plötzlich war ich auf der anderen Seite.
Ja, also Freunde und ich, wir sind halt irgendwie, weil ich wusste, ich komme da ja nicht drüber, weil der war wirklich hoch, ne? Also der war bestimmt 2 Meter irgendwas. Und ich, da konnte ich nicht hoch, und dann war an der Lücke, an der Seite aber so eine ganz kleine Lücke, und da haben wir uns dann irgendwie so durchgeschlängelt, was schon so komisch war, und sowieso, nee, ich geh links. Und auf einmal war sie einfach auf der anderen Seite, aber da war nichts, wo man irgendwie sich so durchzwängen konnte. Also ich denke, sie ist schon oben lang gekrabbelt.
Nice. Hey, aber ganz kurz, ist dein Zeh jetzt irgendwie wieder angewachsen oder so, also dein Zehennagel?
Ja, tatsächlich ja. Ich war heute Morgen voll überrascht, weil ich habe den jetzt immer in so einem Verband halt, damit da nicht auch keine, kein Dreck oder so reinkommt. Ja. Und heute Morgen habe ich den so abgemacht, und der ist also fast eigentlich wieder fest irgendwie.
Ja, voll heftig.
Also es ist schon, es hat mich schon überrascht. Nice. Der Körper ist ein Wunderwerk, was der so macht. Aber ich habe auch so gar nichts. Also wir waren beim Arzt und der hat den halt gerichtet, aber mehr jetzt auch nicht
eigentlich. Ja, der hing auch noch so anders schief. Das war so schlimm.
Oh, nee. Der hing immer noch so schief. Der ist jetzt so schief dran gewachsen.
Nein.
Aber naja.
Das ist auch so schlimm, weil der ist noch so schwarz lackiert, und es ist einfach so ein schwarzer Klumpen, der jetzt so schief aufliegt.
Naja. Immerhin ist er noch ein Nagel.
Das stimmt.
Sehr gut.
Ach, solange es auch nichts Schlimmeres ist, ist schon alles in Ordnung.
Ja, ja. Ja, Zoe, willst du weitermachen oder soll ich?
Okay, ich mache schnell meinen, aber ich mache ein bisschen kürzer, weil das war ja schon fast gerade mein auch Gossip. und zwar, das war gar nicht lange her, da wollten wir zu dieser Maya-Stätte oder zu einer Maya-Stätte. Ich glaube, wir wollten wir wollten gar nicht zum Chichen Itza, aber wir wollten zu so einer anderen Maya-Stätte. In Cancun war das. Und dann sind wir da hingefahren mit so einem Uber, und dann stehen wir da so vor, und dann waren die so, ja, nee, heute nicht, das, ihr kommt jetzt hier nicht rein, weil wir streiken heute. Und wir so, na klasse, toll, geil. Besonders, weil wir so seit Ewigkeiten versucht haben, in so eine scheiß Maya-Stätte reinzukommen, ne? Und dann haben die einfach gestreikt, so. Und dann haben wir uns so angeguckt, alle, und waren so, okay, scheiße. Und dann habe ich halt so den Uber-Fahrer gefragt, so, yo, weißt du, wo hier irgendwas ist, wo wir irgendwie stattdessen hinkommen können, was irgendwie in der Nähe ist? Und dann meinte er so, ja, wir haben ganz viele Zenoten. Zenoten sind so eine komischen Erdlöcher, würde ich mal sagen, die so mit Wasser gefüllt sind, wo man so drin rumplanschen kann. Und es sieht echt, also es ist ganz geil aus, es ist so ein bisschen Tropfsteinhöhle unter, also hier so irgendwie komisch, so ein Loch, Tropfsteinhöhlenloch. Und so, dann waren wir so, ja, okay, gut, dann fahren wir jetzt halt zu einer Zenote, ne? So, und dann sind wir einfach mit diesem Bre, der war so, ja, ich mache euch Specialpreis, ihr müsst irgendwie 300 Pesos bezahlen, weiß ich nicht, 15 Euro oder so. Und dann fahre ich euch dahin, ne? So, und wir so, okay. Und dann sind wir einfach mit diesem Kollegen 1,5 Stunden oder war das nicht,
also ich weiß nicht, bestimmt 1,5 Stunden, vielleicht auch 2.
Vielleicht auch 2, ohne Witz, sind wir mit dem da durch die Walachei gefahren, also stundenlang. Der hat uns da irgendwo hingefahren, und wir sind ohne Witz an, ich weiß nicht, 10 Zenoten vorbeigefahren, da stand immer, hier lang Zenote, hier lang Zenote. Und wir sind immer weitergefahren, und wir waren so,
erstmal entführt.
Ja, wirklich, worum bringt uns dieser Typ hin? So, weil da waren so viele Zenoten, wir waren so, schmeiß uns doch einfach an den nächstbesten raus. So, wir waren alle schon anders abgefuckt. Und dann hat er uns irgendwann an so einem luxuriösen Resort-Zenoten-Ding rausgeschmissen. Also so halt das Touristischste, was es halt gibt, ne? Und dann standen wir da so, mitten in der Walachei, kam auch irgendwie nicht mehr so richtig zurück. Und man so, okay, fuck, jetzt müssen wir das ja machen. Dann mussten wir da irgendwie noch so semi viel Geld für ausgeben, dass wir da halt irgendwie reinkommen. Und jetzt kommt der Fail. Wir hatten natürlich gar keine Schwimmsachen dabei, ne?
Oh nein.
Und dann haben die uns einfach nur so, keine Ahnung, haben die uns halt so umziehen geschickt. Und wir waren so, ja, wir haben nichts dabei und so. Und dann war ich so, ja, können wir nicht einfach so die Westen mitnehmen? Und dann ziehen wir die Westen einfach so an. Und dann haben wir uns die Westen gegeben. Und dann wirklich standen wir da alle in unseren Spitzenunterwäschen und Tangas. Mit dieser Weste, wo drunter wir, also mit so einer komischen Schutzschwimmweste, und dann darunter halt gar nichts. Es hat ordentlich gepusht.
Ja.
Oh, das die sind so hier, peinlich.
Die sind hier in Mexiko eh nicht so offen in Richtung sowas. Also
nee, gar nicht.
So, auch so Nacktheit oder so nackt am Strand liegen oder so, ist nicht gern gesehen. Da wurden wir auch schon von der Polizei wegen angesprochen, also sowas.
Ja. Ja, Leute, wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, dann solltet ihr das jetzt unbedingt tun. Da haben wir darüber berichtet.
Ja, genau. Das ist ja passend hier. Was ein Übergang.
Voll. Na gut, Uli, dann hau du mal raus. Was ist dein
Yes. Und zwar mein Gossip diese Woche. Ich wurde auf der Straße erkannt. Richtig random. Ich war so schockiert. Also, wir standen vorm Club und wollten halt so feiern gehen und so und dies, das. Und dann war da halt ultra die lange Schlange. Und keine Ahnung, wir waren auch alle schon so ein bisschen angesoffen. Und dann war ich halt so, ja Leute, wahrscheinlich stelle ich mich jetzt hier an die Schlange, in die Schlange und warte erstmal so 2 Stunden. Hatte ich da gar keinen Bock drauf. Und
wahrscheinlich mache ich das.
Ja, nee, das war wirklich, in dem Moment dachte ich so, nee, ich will jetzt einfach in den Club und ich habe Bock zu dancen so und nicht hier 2 Stunden erstmal zu stehen. Und dann war es halt irgendwie zum Glück so, dass die Schlange halt auf so einem, also die war quasi neben einem Gehweg und auf dem Gehweg hat sie sich dann quasi in so 2 Teile gespalten. Also die einen standen in die eine Richtung und die anderen in die andere und dann war ich so, ja Leute, kommt, wir stellen uns hier einfach dazwischen, wo beides quasi zusammenläuft zu einer Schlange. Und dann haben wir uns da so hingestellt und dann, keine Ahnung, immer so ein bisschen versucht, da so reinzudrängeln. Und dann habe ich halt versucht, okay, wir mischen uns da jetzt irgendwie in ein Gespräch ein, so dass wir da quasi in so einer Gruppe stehen und da so mäßig eingegliedert werden in die
Mega
Schlange.
Mega frech einfach.
Ja, ich weiß, aber es war halt irgendwie in dem Moment so voll der Vibe. Ich war so, ja komm, ich mach das jetzt hier, das ist die gute Gelegenheit, das muss jetzt so. Und dann haben wir uns da so hingestellt und so. Und dann bin ich da so rein, dann standen da so irgendwie 3 Jungs oder so. Und dann gehe ich da so rein und dann unterhalten wir uns so ein bisschen mit denen und so, und dies, das und alles gut. Und auf einmal sagt so der eine so, ja, du bist doch Oliver, oder? Und ich kannte den halt gar nicht, ich habe den noch nie gesehen. Und er so, und ich so, ja, hä, wie, warum? Und er so, ja, und du hast doch auch eine Freundin, die heißt Zoe, oder? Und ich so, ja, lol, kennst du den Podcast? Und er so, ja, haha, ich höre den immer, dies, das. Und ich war so richtig schockiert, weil ich mir so dachte, oh mein Gott, was ist das bitte für ein Zufall, dass man im fucking Club ansteht und dann steht da einfach jemand, den ich nicht kenne, der einfach doppelte Koffeindosis hört. Ich war so, oh mein Gott, das kann jetzt hier echt nicht wahr sein. Ja,
das war aber richtig
cool,
witzig.
Wirklich cool.
Nein, aber wirklich. Ja, vor allem der hatte, also sein Kumpel kannte uns nämlich nicht. Der war so, also ich war so, hä, wie kennst du, also hörst du den Podcast auch? Und er so, nee. Und wirklich, es war nur dieser eine Typ und ich erstmal so, ja, musst du hören, das ist bester Podcast und so. Ah, nee. Ja.
Hat der dich nur anhand deiner Stimme erkannt, denkst du?
Nee, ich glaube, der wusste einfach, wie ich aussehe, so von Insta oder so.
Ja, wir haben ja auch unser Profilbild, also unser doppelte Koffeindosis-Bild.
Ja, ja. Das ist eine Schleichwerbung hier.
Ja,
ich merke schon.
Schleichwerbung für unseren eigenen Podcast. Im Podcast. So funktioniert es.
Apropos Leute, ihr könnt uns auch bewerten auf Spotify. Haha.
Genau. Neue Funktion, Leute. 5 Sterne sind immer willkommen. Alles andere müsst ihr jetzt gar nicht angeben. Nein, Spaß. Wir sind sehr bereit für offenes Feedback.
Yes. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Thema heute, oder?
Ja. Sehr gerne. Alle bereit?
Yes.
Gwenny, erzähl uns doch mal, warum du heute dabei bist und was du so zu erzählen hast.
Warum ich ausgewählt wurde, hier Gast sein zu dürfen, mal wieder.
Exakt.
Warum für mich die Regel gebrochen wurde. Nein, das hat einfach, wir haben uns mal privat da auch schon ein bisschen drüber unterhalten. Ich hatte, also ich war, als ich, was heißt relativ jung war, also vor 2 Jahren, wo ich 16 war, da habe ich einen Jungen kennengelernt und dann war ich in einer Beziehung, die mir nicht so gut getan hat und die war am Ende, heute würde man vielleicht sagen, toxisch. Und ja, da bin ich am Ende, bin ich da in, ganz, in so eine Abwärtsspirale irgendwie reingerutscht, wo ich Depressionen entwickelt habe und auch mein Essverhalten nicht mehr so gesund war. Und dann bin ich quasi, also um Abhilfe davon zu schaffen, bin ich dann in die, quasi in die Psychiatrie gegangen. Und ja, ich habe gesagt, das ist vielleicht ein ganz interessantes Thema. Vielleicht auch hilft, das heißt, hilft das auch jemandem, aber vielleicht kann ich da irgendwie meine Perspektive so ein bisschen
auf
weitergeben.
Jeden Fall.
Und da ein bisschen auch Aufklärungsarbeit oder so schaffen.
Ich finde das auch voll krass. Also damals, als ich mit Gwenny so, oder als Gwenny mir das erzählte, das war, keine Ahnung, wir haben uns halt kennengelernt und dann, weiß ich nicht, ein paar Wochen später oder so, hat Gwenny mir das einfach so ein bisschen salopp, sage ich mal, auf dem Weg zum Strand einfach so erzählt. Und ich war halt so baff, weil man muss wirklich sagen, man merkt das gar nicht mehr. Also man würde nie denken, dass Gwenny irgendwie so eine Vergangenheit hatte, weil sie irgendwie so so irgendwie so eine liebevolle, tolle, glückliche Person irgendwie ist. Und nein, man merkt es halt wirklich nicht. Und das fand ich irgendwie so heftig, also irgendwie auch so inspirierend, weil das halt alles wirklich, keine Ahnung, vor einem Jahr ist sie halt aus der Psyche, also aus dieser Behandlung, aus der klinischen Behandlung raus sozusagen. Und dann, weiß ich nicht, seitdem hat sie halt irgendwie so viel geschafft, einfach Abi beendet und dann auf Reisen, die sind, also die beiden Mädels sozusagen sind jetzt ja auch schon seit fast einem halben Jahr unterwegs so. Ja. Und das halt alles in so schneller Zeit zu packen, kann halt irgendwie auch voll inspirierend sein für andere Leute, die halt irgendwie in ähnlichen Situationen stecken und irgendwie in so einem Loch sind, wo sie nicht rauskommen. Ja, und dann irgendwie, ja. Ja, sich irgendwie rauszuwursteln und es irgendwie wieder zu schaffen und so einen Neuanfang zu starten.
Wobei man natürlich sagen muss, dass da jede Geschichte auch individuell ist. Ja, ne? Also ich hatte das Glück, dass ich hatte eine Familie, die mich unterstützt hat. Die haben das vielleicht nicht 100% immer verstanden, aber die haben mir das gegeben, von dem ich gesagt habe, so, ich brauche das gerade für mich, was schon nicht jeder hat. Und ich hatte auch ganz paar ausgewählte Freunde. Ich habe da auch viele Freunde verloren, aber die ich hatte, die waren auch wirklich, die waren 100% in meinem Team. So. Und das ist was, also ich glaube, in so einer Situation ist das super, super wichtig und das macht auch viel aus, wie man dann irgendwie den Weg daraus wieder schafft oder zumindest es schafft, damit zu leben. Und das ist halt, ich denke, das macht auch viel aus und so. Also man soll da nicht vergleichen oder so, aber ich kann ja erzählen, wie es für mich persönlich war.
Ja, wollen wir da vielleicht einfach mal von vorne anfangen? Also wenn du sagst, du warst vor 2 Jahren in einer nicht ganz so gesunden Beziehung, also sowieso erstmal vorweg, du musst nichts beantworten, was du nicht beantworten möchtest. Aber ich hätte sonst erstmal angefangen, so von wegen, inwiefern war die Beziehung denn in Anführungsstrichen toxisch, sage ich mal. Also,
Wir haben uns kennengelernt, da war ich 16 und er war 18. Oder ich glaube, ich war sogar noch 15, aber ich bin in dem Sommer dann 16 geworden.
Mhm.
Und das war halt, also wir haben uns kennengelernt über eine gemeinsame Freundin, die mit uns beiden quasi befreundet war. Und das war so, das war für mich so richtig spannend, weil, keine Ahnung, man hat immer so, das war so richtig, der Anfang war wirklich, wie man sich das so vorstellt, so irgendwie so ein bisschen jüngeres Mädchen mit so einem älteren Typ und der war so cool und so neu und der hat schon so irgendwie Sachen erlebt, die ich noch nicht erlebt habe und irgendwie war der in so einer, also der war einfach, ich hatte das Gefühl, der war einfach, ich dachte irgendwie so, der ist so cool und das ist es so voll für mich und irgendwie, ich war richtig, also habe mich da auch relativ schnell ging das eigentlich, dass ich mich verliebt habe und er sich auch und so. Und dann waren wir zusammen und das war wirklich eine schöne Zeit. Da kann ich auch rückblickend jetzt nichts Schlechtes drüber sagen oder so. Das erste Jahr da war wirklich super schön und ich finde es eigentlich schade, dass es im Nachhinein jetzt irgendwie immer so einen bitteren Nachgeschmack haben wird. Weil das wirklich, ich denke, das hat auch viel so geprägt, so mein Verständnis von Liebe und wie ich eine Partnerschaft führen möchte. Mhm. Aber dann wird es irgendwann, ist das so gekippt, weil er selber so psychische Probleme hatte. Also er bei ihm in der Familie gab es einen Todesfall, den er nicht so gut überwunden hat. Und dann hat das immer, aber er ist auch nicht in Behandlung gegangen, also in Therapie oder so. Und dann hat das immer quasi es hat ihn so langsam immer mehr so von innen aufgefressen. Und das hat dann dazu geführt, und das war ein ganz langer Prozess, also es ging nicht von heute auf morgen, sondern das ging über ein halbes Jahr oder so hinweg, dass er sich auch immer mehr von seiner Familie abgeschottet hat, aber auch halt immer stärker so von mir. Und ich wollte aber immer, weil das war wirklich, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, das ist so eine Emotion, die ich fühle. Und vielleicht hatten das manche von euch auch schon mal, aber irgendwie ich habe so gedacht, es ist mein Job, ihn so zu heilen irgendwie. Und ich habe nicht erkannt, dass man dazu nie die Kraft hat, das bei anderen zu machen. Aber ich wollte das so unbedingt, weil das wirklich ist, auch jetzt noch, ist wirklich ein guter Mensch. Und ich wünsche dem nur das Beste für seinen Weg. Aber es hat halt zwischen uns beiden nicht so funktioniert. Ich denke halt auch, wenn da dann so psychische Erkrankungen reinspielen.
Ja.
Und dann haben wir am Ende auch gar nicht mehr zum Beispiel miteinander so richtig geredet oder sondern nur noch gestritten, wobei ich eigentlich nie der streitende Part war, weil ich wollte eigentlich nur, wie gesagt, ich wollte nur unterstützen und ich wollte nur da sein, aber irgendwie nichts, was ich gemacht habe, war irgendwie richtig. Und das hat mich so, weil ich war auch so, vielleicht liegt das auch daran, dass ich da noch so jung war, also ich bin immer noch jung, aber da war ich noch ein bisschen jünger, dass ich so, ich war auch richtig in so einer Art Co-Abhängigkeit. Ja. Also wenn es ihm gut ging, dann ging es mir auch gut und wenn es ihm nicht schlecht ging, dann ging es mir auch schlecht. Und das hat dann irgendwann, wenn er zum Beispiel länger nicht mit mir geredet hat oder ich gar nicht wusste, manchmal ist er auch von zu Hause weggelaufen und hat sich dann so 3 Tage oder so bei keinem gemeldet und dann war die Familie, weißt du was? Und ich wusste aber nichts, aber die haben gedacht, ich wüsste was und so. Ich war immer irgendwie so zwischen den Fronten. Ich weiß gar nicht, ob man das gerade hört. Und das hat dann so auch dazu geführt, dass ich mich auch einfach körperlich gar nicht mehr so gut gefühlt habe. Also ich weiß, ich hatte dann eine Phase, da habe ich das Bett quasi kaum verlassen. Also da bin ich zur Schule gegangen und so noch weiterhin, weil ich wusste jetzt auch nicht, wie ich meinen Eltern oder so sagen soll, irgendwie, da ist irgendwie was und so. Ich konnte da mit denen nicht so gut drüber reden, weil ich das Gefühl hatte, sie hätten das nicht so verstanden. Hätten sie vielleicht, aber irgendwie war da irgendwie so nicht der Raum zu, habe ich zumindest zu der Zeit gedacht. Und dann hatte ich so eine Phase, da habe ich wirklich, ich bin von der Schule gekommen, habe mich ins Bett gelegt, habe geschlafen, weil ich war so fertig, weil ich zu der Zeit auch nicht so gut dann essen konnte. Also zum Beispiel immer, wenn wir Streit hatten oder so, dann kam es vor, dass ich so eine Woche lang oder so kaum gegessen habe. Und mit kaum meine ich wirklich ganz, ganz wenig. Also vielleicht allerhöchstens ein Snack am Tag oder so. Und mir ging es auch so, ich habe ganz schlimm abgenommen. Ich habe bestimmt 10 Kilo abgenommen oder so. Ich bin, also so als Referenzwert, ich bin 1,75 groß, da auch schon. Und ich habe so am Ende, also zu den schlimmsten Zeiten, habe ich so um die 46 Kilo gewogen, was eigentlich nichts ist.
Ja, klar, ist super wenig. Ja. Krass, aber haben andere Leute von außen das quasi sehen können, dass da irgendwas nicht stimmt? So quasi, die dir hätten sagen können, ey, du, die Beziehung ist gerade irgendwie nicht mehr so gesund oder so?
Also meine beste Freundin, die hat das ja irgendwie hautnah miterlebt. Das war dann auch so, dass sie irgendwann, also sie hat mir das immer gesagt, aber irgendwie sie war auch sehr, weil sie mit ihm auch sehr eng befreundet war und sie hat das schon irgendwie verstanden und sie konnte es auch mehr nachvollziehen. Und sie hat aber irgendwann auch gesehen, also sie meinte auch, du musst jetzt aber wirklich mal was essen und so oder du musst mal irgendwas machen, weil ich war wie so ein Wrack, ich lag nur noch so im Bett und ich hatte auch so gar keine Lust mehr zu irgendwas, also ganz antriebslos. Und dann ist sie bei mir eingezogen, auch eine Zeit lang, weil ich halt, wie gesagt, mit meinen Eltern hatte ich irgendwie so diesen, damals noch nicht das Verhältnis irgendwie, um darüber so richtig sprechen zu können. Die haben auch gemerkt, irgendwas ist, aber es war mehr, also sie haben gedacht, ich mache das schon irgendwie und so, und das wird schon werden. Ich habe gemerkt, dass die sich Sorgen machen, aber so richtig gesagt, das einzige Mal, dass ein Freund quasi außerhalb, mit dem ich da jetzt nicht so drüber geredet habe, was zu mir gesagt hat, das war ganz am Ende, also was heißt am Ende, aber kurz bevor ich so in die Klinik gegangen bin, da hat er so, also hat einfach so, das war so mehr eine Bemerkung aus dem Spaß raus, aber er hat gefragt, also er meinte so, isst du überhaupt noch was und so, du bist ja nur noch so Haut und Knochen und ich habe das gar nicht, ich habe es gar nicht so wahrgenommen, ich so, hä, natürlich esse ich noch und so, weil man mich halt auch in der Schule und so, ich habe da auch gar nicht mehr so, also zum Beispiel, ich hatte so gar kein Brot oder so erst dabei oder so, einfach weil ich auch nicht, weil ich so dünner werden wollte oder so, sondern einfach, weil ich hatte einfach dazu nicht die, ich hatte gar keinen Hunger, gar keinen Appetit und auch gar keinen Spaß irgendwie so daran.
Ja.
Und eine Zeit lang ist mir zum Beispiel auch schlecht geworden oder so, wenn ich so Kaugeräusche gehört habe. Zum Beispiel, als dann die Freundin bei mir gewohnt hat oder so, dann musste sie immer zum Essen in einen anderen Raum gehen, weil ich das nicht hören konnte, weil mir dann so übel geworden ist. Ich mich immer nach dem Essen so übergeben habe und so, das war nicht so gut und dann fehlt natürlich dem Körper auch irgendwie die Energie oder die Antriebskraft.
Ja. Als was wurde das denn diagnostiziert?
Anorexia nervosa heißt das. Aber da musste ich auch ein bisschen für die Diagnose. Die wollten die ganze Zeit in der Klinik mir so quasi eine normale Essstörung zuschreiben. Also quasi Bulimie, dass ich das irgendwie für ein bestimmtes
Körperbild
oder so mache. Ich habe immer gesagt, nein, das ist nicht so, aber da wurde mir nicht so viel Gehör geschenkt irgendwie, weil ich ja von Anfang an, also ne, ich bin relativ groß und auch relativ dünn und dann haben die schon alle gesagt, ach, du könntest ja auch gut modeln oder so. Und also das war dann irgendwie, die meinten, dass das dann irgendwie naheliegen würde, aber es hatte null was damit zu tun. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, das kommt nicht davon. Und dann habe ich halt irgendwann halt die Diagnose Anorexia nervosa bekommen, was halt eigentlich nur bedeutet, dass wenn ich viel Stress habe oder irgendwas, also nervoser halt, ne? Also irgendwas auf meine Nerven geht, dass ich dann halt Probleme mit meinem Essverhalten bekomme.
Ah ja, krass. Und bist du dann freiwillig in die Klinik gegangen?
Ja, also ich hatte einmal einen Schultag, da ist es quasi, das war so der Höhepunkt vielleicht, da bin ich halt ohnmächtig geworden, weil ich hatte zu wenig Energie, zu wenig Kraft und davor habe ich mir auch schon wieder mit meinem ich weiß gar nicht, ob es da noch mein Freund war. Ich glaube nicht. Wir haben uns nämlich irgendwann in dem Prozess getrennt und das habe ich auch nicht so ganz, also habe ich für mich nicht so verarbeitet. Und dann haben wir uns halt gestritten und das war irgendwie, das war zu viel für mich so. Und dann bin ich halt umgekippt und habe so ein bisschen gekrampft und so in der Schule. Und dann kam halt der Krankenwagen und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren worden. Und dann hatte ich in der Nacht, bin ich so ein paar Mal noch so kollabiert und so, weil ich halt, also meine Herzfrequenz war nachts auch immer so richtig tief, haben die dann irgendwie rausgestellt. Und das ist bei vielen Leuten zum Beispiel mit einer Essstörung so, dass die nachts so wirklich komplett runterfahren und deshalb auch so richtig tief schlafen. Und es kann halt auch sein, dass man dann halt nicht mehr davon aufwacht. Ja. Weil das ist, also ich hatte, glaube ich, eine Herzfrequenz von so 26 oder so, was ja,
boah,
das war wirklich nichts.
Also echt gar nichts.
Ja.
Heftig. Also kurz vorab nippeln, das ist,
ja, und dann, nein, heute, ich weiß ja nicht mehr, wie es heute ist. Ich, also ich habe meine Herzfrequenz
heute
seit diesen Tagen.
Gut, sage ich dir.
Ja, aber vielleicht schlafe ich auch so tief,
ja,
weil die Frequenz halt immer noch so niedrig ist. Aber ja, ich weiß es halt nicht. Und ich möchte mir da auch eigentlich nicht so viele Gedanken drüber machen, weil ich habe bis dahin eigentlich ganz gut gelebt und jetzt geht es mir auch wieder gut. Ne? Also, aber da wurde das halt dann so aufgenommen und dann war ich im Krankenhaus und die haben dann erstmal so ein generelles Check-up gemacht, was überhaupt mit mir los ist. Aber ich war in der Zeit so, ich konnte gar nicht, ich habe 3 Tage lang, die ich da war, nur geschlafen, weil ich war so fertig allein, das hat auch mein Vater so, erst dann, die haben mich halt besucht, damals war Corona noch so richtig in der Hochphase, es war, glaube ich, im Winter 2020 oder 2021, ich weiß, nee, 2020, genau. Und da war Corona so in der Hochphase, da durften zum Beispiel meine Eltern, es durfte mich gar keiner besuchen, außer meine Eltern und die halt 1 Stunde am Tag. Und dann hat man sich natürlich versucht, so zusammenzureißen für die 1 Stunde, aber manchmal ging es einfach nicht. Also ich habe wirklich, ich war so fertig, irgendwie konnte nur schlafen. Und dann weiß ich, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Und dann ist der zum Beispiel zum Besuch gekommen und der hat geweint, weil er dachte so, ich schaffe das irgendwie nicht und so. Und er meinte auch, dass man jetzt irgendwie so sieht, weil ich dann die Zeit nur geschlafen habe oder so, dass man so sieht, wie viel Anstrengung mich eigentlich das normale Leben aufrechtzuerhalten gekostet hat, allein schon. Ja. Also, dass ich überhaupt morgens aufgestanden bin und zur Schule gegangen bin und so. Das war so eine Last, die da von mir abgefallen ist. Das war mir vorher auch selber gar nicht so bewusst. Und ich denke meinen Eltern auch gar nicht. Weil ich habe schon vorher, die haben gesehen, mir geht es nicht so gut und so. Aber das war so ein Moment, ich glaube, der war richtig einschneidend für die, dass wir so gesagt haben, so, da muss sich jetzt irgendwas ändern. Und dann habe ich gesagt, ich war vorher in ambulanter Therapie eine Zeit lang, auch nicht so lange, ich glaube vielleicht 3 Wochen, 4 Wochen oder so. Und dann habe ich halt gesagt, ich muss irgendwo stationär in Behandlung gehen.
Aber ich finde das voll interessant, dass irgendwie erst als du dann im Krankenhaus lagst, vielen Leuten erst bewusst geworden ist, wie schlimm es eigentlich war. Weil ich glaube, das ist was völlig Normales, dass halt in solchen Fällen die Verwandten oder Freunde oder so das total irgendwie verdrängen, dass es der anderen Person vielleicht sehr schlecht gehen könnte oder halt irgendwie denken, dass es die Person irgendwie schon packt, weil die dich eigentlich als starke Person in Erinnerung hatten oder so oder als komplett gesund. Du hattest ja auch so vorher in deiner Kindheit oder so ist ja nichts dergleichen passiert sozusagen und dann, dass dann plötzlich durch eine Beziehung, was ja viele vielleicht nicht verstehen können, würde sie denken, das kann doch nicht sein, dass durch eine andere Person so etwas irgendwie passieren kann, dass sie dann irgendwie es gar nicht richtig wahrhaben wollten, konnten und dann wirklich erst diesen Moment brauchten, wo du wirklich im Krankenhaus lagst, wo sie waren, so waren, okay, krass.
Und dazu kommt ja auch, dass das irgendwie ein relativ neues Phänomen ist. Ja. Also ich denke, die Leute hatten immer schon Depressionen, ich denke, die Leute hatten immer schon auch eine schwere Beziehung zum Essen, aber es wurde nie so offen thematisiert und jetzt sind wir irgendwie in einem Zeitalter, wo es anfängt, dass man das immer mehr thematisiert. Aber das ist auch zum Beispiel in meiner Familie, meine Eltern haben da richtig, die hatten richtig Probleme irgendwie, das zum Beispiel meiner Oma oder so zu erklären, was da gerade mit mir passiert. Also die sagen, die ist im Krankenhaus und die hat kein Bein gebrochen und die hat auch nichts am Kopf oder so, aber die hat eher was im Herz irgendwie, aber auch keine Erkrankung, sondern einfach, das war ganz, ich glaube, es war schwer, auch selbst für meine Eltern das irgendwie so nachzuvollziehen oder auch für Freunde, wenn man das irgendwie nicht so richtig erlebt hat. So, man hat davon gehört und es gibt Leute, die davon betroffen sind und jeder war mal ein bisschen traurig und so, aber ich glaube, es war ganz schwer, damit umzugehen. Ich wüsste ja selber auch nicht, wenn das jetzt nicht mir passiert wäre, sondern einem Freund von mir, ob ich das überhaupt wahrgenommen hätte oder so, weil man lebt ja auch irgendwie in seiner eigenen Welt. So, gerade das war ja irgendwie eine Phase, oder immer noch, wo man, jeder wächst irgendwie auf und macht seine eigenen Erfahrungen und ist ein bisschen auf seine Sachen fokussiert und so. Deshalb, finde ich, kann man das den Leuten auch nicht so richtig übel nehmen, die das jetzt nicht so wahrgenommen haben oder so oder da jetzt nicht so sensibel gegenüber waren.
Aber gerade da finde ich es irgendwie so krass und so gut, dass du dann auch quasi selbst die ganze Sache in die Hand genommen hast und gesagt hast, okay, ich brauche jetzt an der Stelle Hilfe, weil ich weiß nicht, was man sonst so mitbekommt. Es ist ja auch super oft einfach so, dass sich die Leute das gar nicht selbst eingestehen wollen, dass sie eigentlich sich vielleicht irgendwie Unterstützung suchen sollten und so. Und dann wird es halt natürlich zum Problem, dass die ganzen Verwandten, Freunde und so weiter die ganze Sache nicht direkt erkennen, weil sie eben von alleine nicht kommuniziert wird. Und das finde ich echt irgendwie erstaunlich, ja.
Ja, ich weiß auch nicht. Kann ich im Nachhinein auch nicht mehr erklären, warum das so war oder so. Aber ich habe das so richtig gemerkt, vielleicht auch, weil ich das einfach für mich selbst nicht mehr so wollte oder so.
Du wolltest halt weitermachen wahrscheinlich.
Ja, also ich habe gesagt, so wie es jetzt ist, es kann ja nichts sein. Also jeder redet davon, dass das so die besten Jahre seines Lebens sein sollen. Und für mich war das nur, es war so ganz dunkel irgendwie. Also ich lag nur in meinem Zimmer. So, ich habe mich auch nicht mehr mit Freunden getroffen oder so. Ich habe immer irgendwelche Ausreden gefunden und so. Und irgendwann wollte ich halt so nicht mehr. Wenn man auch sieht, wie das die Leute, die einem nahestehen, irgendwie tangiert. So. Also zum Beispiel meine Eltern oder meine beste Freundin dann, die auch bei mir gelebt hat und so, die hat auch irgendwann weniger gegessen, weil sie sich einfach schlecht gefühlt hat, dann vor mir so zu essen oder so.
Ja,
das tut einem ja dann so richtig, das tut einem so richtig weh irgendwie. Und dann habe ich gesagt, so wie es jetzt ist, kann es halt irgendwie nicht weitergehen.
Ja. Du meintest ja auch, dass du irgendwie in dieser Zeit irgendwie ganz viele Freunde auch verloren hast.
Ja.
Und
einfach, weil die dann mit dem Problem nicht umgehen konnten?
Weil das, glaube ich, was ist, was man nicht nachvollziehen kann, wenn man es nicht so richtig erlebt hat. Also man kann sich so reinversetzen und so zu einem gewissen Grad. Und man kann auch ja irgendwie Empathie dafür jemanden haben, aber so richtig das nachzuvollziehen, wie abhängig ich so von meinem Ex-Freund war, das ist, glaube ich, das ist ganz...
Okay, an der Stelle ist der Anruf hier gerade abgebrochen. Wir versuchen das hier mal kurz zu fixen.
Ich glaube, ich habe gesagt, dass halt vielen irgendwie es fehlt, dass man das so gut nachvollziehen kann. So, man kann davon erzählen, aber das ist ja auch irgendwie was, ich habe davon auch nicht vielen erzählt. So, ich habe irgendwie ein bisschen drauf gesetzt, dass die das von selbst irgendwie merken. Aber wie gesagt, ich habe mich ja auch mit keinem mehr getroffen und ich habe auch zu keinem irgendwie mehr aktiv den Kontakt gesucht. Und dann ist natürlich, dass man irgendwie sich entfernt. Und auch nach der ganzen Sache hatte ich irgendwie eine Art von Ernsthaftigkeit, die ich vorher irgendwie nicht hatte. Also irgendwas hat sich auch in meiner Persönlichkeit dadurch irgendwie geändert oder in meiner Sichtweise auf viele Dinge. Und so ist halt auch, hat sich einfach das Verhältnis zu vielen Leuten geändert. Was jetzt nicht heißt, dass es schlechte Freunde waren oder so, sondern ich glaube, dass die einfach diesen Weg irgendwann nicht mehr mit mir gehen konnten. Was ja auch okay ist, weil jetzt zum Beispiel letztens hat ein guter Freund von mir erzählt, dass sein Vater einfach Krebs hatte und ich wusste das gar nicht. Ich habe das null mitbekommen, irgendwie, dass irgendwas ist. Und so hat ja jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen, was ja jetzt nicht
heißt. Das finde ich sowieso, ist immer so heftig, dass man es den Leuten einfach nicht ansieht. Und jeder hat irgendwas, wo man im Nachhinein sagt, oha, du hast voll die krasse Geschichte zu erzählen und du siehst es einfach nicht. So.
Ja, eben. Und deshalb finde ich, kann man da jetzt auch irgendwie nicht sauer sein. Also klar, es ist schade, dass der Kontakt vielleicht nicht mehr so intensiv ist, wie er vorher war und so. Und ich habe mir da auch lange irgendwie selbst für die Schuld gegeben, weil ich so dachte, dass das, also zu einem gewissen Grad liegt das natürlich dann auch an der Erkrankung oder an mir, dass ich in manchen Tagen einfach nicht so kann, wie ich gern würde, so. Aber letztendlich ist das ja genauso, haben andere Leute das auch. Und so entwickelt man sich halt irgendwie voneinander weg oder irgendwie weiter oder so. Aber das ist ja nicht unbedingt, das heißt ja nicht, dass die Zeit davor, die man geteilt hat, irgendwie nicht echt war oder nicht schön.
Ja.
Ja, es ist halt auch anstrengend für die Beteiligten sozusagen, das mitzuerleben oder das auch zu sehen. Also ich weiß nicht, woran ich mich gerade erinnere, Uli, ist, wir hatten ja auch eine in der Klasse, die, wo ich finde, wo man schon sehr gemerkt hat, dass die auf jeden Fall magersüchtig war, warum jetzt auch immer, ne? Also wissen wir auch nicht, aus welchen Gründen. Und das war ja auch, das hat auch jeder mitbekommen. Aber richtig was gemacht, war halt auch schwierig. Mhm. Also ich weiß, dass wir mal mit einer Lehrerin darüber gesprochen haben oder auch mal versucht haben, so mit ihr so ein bisschen drüber zu reden, aber im Prinzip...
Aber das war sowieso so schwer, weil wir zu ihr auch kaum einen Bezug hatten, sowieso schon. Ja. Und das, finde ich, ist dann generell auch schwierig. Und ich glaube, das ist auch nicht immer... immer so gut, wenn dann, sage ich mal, in Anführungsstrichen irgendwelche Leute um die Ecke kommen zu jemandem, der vermeintlich eine Essstörung hat und dann sagen, hey du, keine Ahnung, man sieht dir irgendwie an, dass irgendwas nicht gut ist, such dir mal Hilfe. Ich glaube, das kann auch ganz, ganz kontraproduktiv sein.
Ja, aber vielleicht auch mal, also ich weiß nicht, es ist halt zum Beispiel, wie Gwenny schon meinte, als dann dieser eine Kumpel einfach zu ihr kam und meinte, ey, du bist nur noch Haut und Knochen. Das ist bei ihr dann auch so.
Ja, aber da meinte sie auch, dass ihr hattet ja auch ein gutes Verhältnis, ne? Es war ein guter Kumpel von dir.
Ja,
sehr. Zu der Zeit aber.
Ich glaube auch dann, also.
So.
Hm?
zu der Zeit auch schon dann nicht mehr so. Also das hatte da auch schon so, dann abgenommen und so. Und ich denke, die haben das auch schon gemerkt. Aber zum Beispiel bei mir war viel wegen dem Essen und so, da war halt das so die einzige Bemerkung, an die ich mich so erinnern kann. Aber dass meine allgemeine Stimmung irgendwie anders ist, das haben schon viele bemerkt. Und da haben auch manchmal, ich kann mich zum Beispiel einmal erinnern, ich hatte eine Stunde so, ich hatte einen Deutsch-LK, also es war mein Stammkurs, mit dem ich relativ, wir hatten auch ein gutes Verhältnis alle so zueinander. Und da war eine Stunde, da ging es mir irgendwie gar nicht gut. Ich weiß nicht, also ich habe kaum geredet und eigentlich war ich jemand, der immer viel geredet hat und immer viel irgendwie beteiligt war am Unterrichtsgeschehen, aber da irgendwie dann gar nicht. Und dann ist danach einfach so einer, also so ein, was heißt, einer, der auch im Kurs war, es war nicht mal ein guter Freund von mir oder so, aber jemand, man kannte sich halt, ist einfach zu mir gekommen, hat mich einfach umarmt, weil er gesehen hat, ich habe heute irgendwie einen schweren Tag. So. Und das, manchmal sind so die kleinen Dinge, die einen irgendwie, was ja dann auch schön ist, wenn man so merkt, ja, da ist jemand, der sich irgendwie Gedanken um einen macht. Oder?
Ja, oder vielleicht auch das, was die anderen Leute sehen. Mhm. Weil ich glaube, dieses, dass halt jeder so tut, als wäre alles normal, kann auch irgendwie frustrierend sein. Ich weiß nicht. Es ist halt schwierig. Ich glaube, es ist auch mit jeder Person irgendwie unterschiedlich.
Das denke ich auch.
Also, aber genau das macht es halt irgendwie so schwierig, damit umzugehen. Ja, ich weiß nicht, hast du irgendwie so ein paar Tipps, was du sagen würdest, wie man irgendwie mit Personen umgehen sollte, wo man ganz klar merkt, ey, da läuft gerade irgendwas nicht mehr ganz, ganz
gut. Wie gesagt, ich denke, wie du gesagt hast, das ist sehr personenabhängig und so. Ich kann nur für mich selber sagen oder für Leute, die vielleicht auch ähnlich so sind wie ich. Also ich war immer jemand, der eher im Mittelpunkt stand und so und immer, ich war immer überall dabei und ich hatte eine große Freundesgruppe und ich hatte immer viel Spaß mit denen und ich habe immer viel gelacht und dann halt irgendwann irgendwie von einem auf den anderen Tag gar nicht und dann nie wieder irgendwie. Also es war ganz, ganz komisch war das. Und ich denke, das ist ein Wechsel, der schon vielen Leuten irgendwie aufgefallen ist. Und ich hätte mir damals so, wie du sagst, dass man so ein bisschen traurig ist, dass keiner das mit oder dass keiner was dazu sagt, das habe ich so ein bisschen auch wahrgenommen. Also ich hatte das Gefühl so, guck mal, mir geht's schon so schlecht, wie viel schlechter muss mir denn noch gehen, weil das mit irgendwas, damit irgendwer kommt und sagt, komm, ich hol dich jetzt da raus. Das ist vielleicht im Nachhinein kein guter Gedanke gewesen, so, weil man muss das auch irgendwie aus eigener Kraft schaffen und so, aber ich habe immer gedacht, es wäre leichter für mich vielleicht, wenn jemand sagt, so, kann man dir nicht irgendwie helfen oder so, oder, dass man auch ein bisschen Bestätigung, weil ich hatte zum Beispiel voll, dass mir erst mal nur eingebildet habe, dass, also ich, das hört sich komisch an, aber ich habe mir immer eingebildet, dass mir irgendwie schlechter geht, als es mir, also dass mir schlechter geht, als es mir eigentlich ging. Also ich habe immer so gedacht, ja komm, du übertreibst nur ein bisschen und so, und so schlimm ist das alles gar nicht. Aber ich denke, in Wahrheit war es eben dann doch so schlimm. Und dann hatte ich erstmal selbst irgendwie so einen Wake-up-Call, könnte man vielleicht sagen, wo ich dann in der Klinik war, wo ich so dachte, oh shit, das war ja doch irgendwie schlimm so, und ich hätte das nicht von mir immer so verharmlosen müssen. Und dann wäre es vielleicht in dem Moment hilfreich gewesen, hätte mir irgendwer anders mir gesagt, so komm, es ist schon schlimm irgendwie, also es ist schon eine echte, das, was du da hast, ist schon irgendwie echt und das ist schon, ja, es fällt einem schon irgendwie auf, weil ich dachte die ganze Zeit, das ist nur irgendwie in meinem Kopf und das war irgendwie, das war komisch daran.
Ja.
Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das bei vielen Leuten so ist oder ob das nur bei mir so war, aber so war es zumindest bei mir und da hätte es mir vielleicht geholfen, wenn jemand aktiv gesagt hätte, so doch, das ist und das fällt auch auf und das ist irgendwie.
Ja, voll heftig, finde ich immer, wenn man irgendwie so drüber nachdenkt, weil also ich weiß nicht, bei mir fallen direkt irgendwie auch voll viele andere Leute in meinem Umfeld ein, die irgendwie eine schwere Zeit haben, aus den verschiedensten Gründen. Also man weiß es ja auch oft gar nicht, was genau der Faktor ist, aber wo man einfach beobachtet, dass diese Person halt irgendwie sich irgendwie verändert oder mit irgendwas zu kämpfen hat. Und ja, es ist schwierig, mit sowas irgendwie umzugehen. Aber
ja,
ich glaube, es ist wichtig, dass man irgendwie zeigt, dass man da ist und
ja,
unterstützt.
Aber auch das ist irgendein Weg, den man irgendwie zu einem gewissen Grad kann man das bestimmt mit jemandem umgehen, aber dann ist das auch viel aus eigener Kraft heraus. Zum Beispiel, als ich da in der Klinik dann war, also in stationärer Behandlung, da, das war so, ich hatte da gar kein Handy oder so, also ich durfte auch kein Handy mitnehmen und auch, also ich hatte gar keinen Kontakt so über zum Beispiel Social Media oder so. Ich hatte nur eine halbe Stunde Telefonzeit am Abend, immer, ich glaube, 19 bis 21 Uhr oder so. Durfte man immer so 3 Anrufe, 10 Minuten halt entgegennehmen. Und dann haben dann, also ich hatte so eine Telefonliste und dann habe ich da ein paar Freunde und halt, also meine Eltern, ne, und ein paar Freunde aufgeschrieben, mit denen ich halt irgendwie telefonieren kann oder zum Beispiel meine Oma oder so. Und das war damals auch irgendwie, also da haben dann Freunde von mir auch angerufen, denen ich da quasi Bescheid gesagt habe. Aber das hat irgendwie nicht, was heißt, das hat irgendwie nicht gereicht. Ich erinnere mich, das war zum Beispiel, es war auch eine schwere Zeit. Also es war über Weihnachten und Silvester halt, ne? Also so irgendwie Feiertage, wo man ja schon auch dann viel mit der Familie ist oder an Silvester ja auch irgendwie mit den Freunden. Und ich weiß, an Silvester, also am 31. selber, hat irgendwie da, haben es alle irgendwie vercheckt anzurufen oder so. Und ich weiß jetzt, na, also natürlich ist da jetzt keine böse Intention oder so hinterher bei gewesen, aber das hat mich in dem, also an dem Tag, ich weiß, ich hatte da so einen, also Zusammenbruch irgendwie, weil es mir so weh getan hat, irgendwie, dass, weil ich das Gefühl hatte, so, ich bin jetzt hier und keiner interessiert sich mehr für mich. Was natürlich gar nicht der, nicht der Fall war oder so, ja, sondern
nee, man hat aber ja das auch kann ich voll verstehen,
sein eigenes. Weil für einen selbst, also für, wenn ich jetzt denke oder so, ich würde ja jetzt auch nicht jeden Abend dran denken, da anzurufen, oder ich denke ja jetzt nicht jeden Abend an die armen Leute, die da jetzt sitzen. Aber wenn man andersrum ist, dann ist das so die eine Stunde, wo man so denkt, so, ja, jetzt melden sich alle. Und wenn sich dann keiner meldet, ist halt irgendwie, ja, ist halt schade irgendwie so, ne?
Ja, ja.
Für einen selbst und so. Und das ist dann aber auch was, was man aus dieser Isolation, ich war schon immer jemand, der sehr an Menschen geklammert hat irgendwie oder sehr, ich habe immer so Bezugspersonen gebraucht und da habe ich irgendwie, das hat mir irgendwie gezeigt, dass ich das vielleicht auch nicht brauche, dass man vielleicht auch alles, was man braucht, um sowas zu überstehen, vielleicht auch in sich drin schon hat, was einem vielleicht vorher gar nicht so bewusst ist, wenn man denkt, boah, ich schaffe das nie da raus irgendwie und jetzt sitze ich hier in Mexiko bei 35 Grad und habe es irgendwie doch daraus geschafft. So, und das ist
sehr stark. Ja, mega gut.
Aber
schon. Boah, aber überhaupt, deine ganze Klinikzeit ist ja auch eine ganz wilde Nummer gewesen.
Ja, es war schon, es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich wollte davor immer Psychologie studieren, aber seit ich da war, irgendwie nicht mehr so. Es war irgendwie ein bisschen wie so ein Praktikum.
Oh mein Gott.
Ja, es war schon, weil ich bin da ja unter, also ich habe halt gesagt, also ich bin da hingegangen, weil ich irgendwie gesagt habe, dass ich das alleine quasi nicht mehr unter Kontrolle kriege oder zumindest so in dem Umfeld, in dem ich halt gelebt habe damals, also mit meinen Eltern und meiner Freundin da im Haus. Und dann bin ich halt in die Klinik eingewiesen worden, auch freiwillig. Und die haben gesagt, wenn man freiwillig sich einweisen lässt, dann kann man auch immer wieder gehen, wann man möchte. Oder zumindest, weil ich noch nicht 18 war, mussten meine Eltern dann halt zumindest unterschreiben oder so, dass ich dann gehen kann. Und dann war ich so zwei Wochen oder so da. Und es hat mir, also es war ganz schlimm. Es war wirklich, gerade so am Anfang, das war wirklich, wie man sich das so vorstellt. Man hatte so Fesseln am Bett. Also ich war nicht in den Fesseln drin oder so, aber die waren halt da. Und so, boah, Kameras krass. Und so, das war, und halt so gar keine, also die Fenster, die man hatte, waren so mit so Gitterstäben und so. Also es war irgendwie, es war richtig gruselig. Und dann gerade auch so irgendwie die erste Nacht, ich habe auch dazu meinen Eltern, ich meinte so, ruft heute mal nicht an, weil ich brauche ein bisschen Abstand und so, Zeit für mich. Und dann haben sie ja wirklich nicht angerufen, so, weil ich es ihnen halt gesagt habe. Und das war, ich glaube, es war die schlimmste Nacht in meinem Leben, ne? Weil ich hatte so Angst, also was heißt Angst, aber irgendwie, das war wirklich wie in so einem Horrorfilm und das war so komisch.
Hey, aber als ob es da wirklich so ist.
Ja.
Ich dachte mittlerweile ist man so weit, dass es einfach so, weiß ich, so eine normale medizinische Einrichtung, aus der dann halt manche raus dürfen und manche halt nicht. Aber so, weiß ich nicht, wie so ein Krankenhaus mit normalen Zimmern und dies und das, aber heftig.
Aber ich glaube, man muss dazu auch sagen, dass es halt irgendwie auf dem Land halt irgendwie war, eine Klinik. Aber ich war auch total baff. Also von den Sachen, die Wendy mir da erzählt hat, ich war auch so,
irgendwas war. Das war ganz, also allein schon diese ganze Einrichtung. Und dann hat man so einen Gruppenraum irgendwie, wo, aber es gab zum Beispiel auch keinen Fernseher, keine Zeitungen oder so. Also man durfte gar keine Nachrichten oder so. Auch kein Radio, also man durfte keine Nachrichten irgendwie empfangen oder so. Ich wusste gar nicht, was abgeht. Das war, ich weiß, da war auch dieser Sturm aufs Kapitol in den USA. Dann irgendwann, und ich habe das gar nicht mitbekommen, weil hier, also Herr erzählt einem ja irgendwie, also...
Ja.
Ich habe das gar nicht mitbekommen und da habe ich mir auch so richtig, wie so ein, irgendwie als ich ja wieder, ich war 6 Wochen insgesamt in Behandlung und als ich rausgekommen bin, habe ich mich wirklich wie so ein Außerirdischer gefühlt. Irgendwie, weil man hatte so gar keinen Bezug mehr zu irgendwas. Aber man hatte so einen Gruppenraum und da war halt so eine Couch und eine Küche und ein paar Bücher, sowas. Und dann war aber an der Seite war so ein großes Fenster und dahinter war so der Betreuerraum. Also wo dann, man, ich glaube, es gab immer so 3 Betreuer oder so, die immer so da waren. Die halt geguckt haben, zum Beispiel, dass man kein scharfes Messer benutzt oder dass man, ich weiß nicht, sein Essen richtig isst oder so, sowas halt. Und da war so eine große Glasfront und die saßen halt dahinter und die haben geguckt, was man macht. Das war irgendwie wie im Zoo vielleicht. Also man selbst war irgendwie so das Zootier und die standen da so und haben so Notizen einfach über das Verhalten gemacht. Und
heftig. Das
war so komisch, weil die haben auch gar nicht so mit einem gespielt oder irgendwie mit einem interagiert, sondern einfach einen nur angeguckt irgendwie und so beobachtet.
Ja, aber da kann man sich doch fast schon gar nicht normal verhalten.
Ja, so. Das war richtig komisch. Und vor allem, man ist da ja auch irgendwie, also da, wo ich war, da sind dann auch viele Diagnosen irgendwie gemischt worden. Also da waren viele Leute mit Depressionen, aber dann auch richtig in die suizidale Richtung, was ich zum Beispiel selber zum Glück nicht hatte oder habe. Aber dann waren da Leute mit Essstörung, also richtig schlimm, viel schlimmer als das zum Beispiel bei mir war oder ganz ein anderer Fall davon, ja, sag ich mal. Und dann waren da aber auch Leute mit Schizophrenie oder der eine, der hat immer so Tiere getötet oder so. Also das war irgendwie so eine bunte Mischung irgendwie und das war gar nicht so spezialisiert und das war irgendwie, man hat viel daraus irgendwie mitgenommen auch. So, aber ich habe mich selbst immer so ein bisschen fehl am Platz gefühlt irgendwie, weil ich dachte, so ein Knacks habe ich ja jetzt auch nicht. Aber das haben sich die anderen ja auch irgendwie gedacht. Über mich wahrscheinlich. Also das ist irgendwie, war das ganz komisch. Und da waren auch, weil das halt für Minderjährige waren da auch viele kleine Kinder. Also es hat so bei so Dreijährigen oder so angefangen, die dann so ADHS oder so hatten. Und das fand ich auch heftig, wie die dann da über Nacht waren und so. Die haben ja dann einfach da gewohnt und durften ihre Eltern halt auch eine Stunde am Tag sehen.
Das ist schon heftig. Ja, ich war auch, also ich muss sagen, ich bin auch völlig baff, dass irgendwie die Psychiatrie da irgendwie oder überhaupt das ganze Gesundheitssystem rund um die Psyche da halt irgendwie noch so irgendwie veraltet wirkt und irgendwie noch gar nicht richtig aufgeklärt. Also ich dachte irgendwie, dass es da schon irgendwie bessere Methoden gibt. Ja. Weil also das ist ja irgendwie eigentlich ganz eindeutig, dass einen das irgendwie verängstigt oder dass man da irgendwie sich irgendwie unwohl fühlt.
Ich glaube, es kommt auch darauf an, wo man ist. Zum Beispiel mein Ex-Freund, der ist dann auch in psychiatrische Behandlung gegangen und halt in Berlin in der Klinik, weil er nach Berlin gezogen ist. Und der hat da, denke ich, ganz gute Erfahrungen ausgemacht und es hat ihm auch voll geholfen. Und er meinte, er findet es voll schön da und so. Also es kommt, denke ich, auch darauf an. Weil man natürlich auch sagen muss, das ist eine für dann, weil er war ja schon über 18, also es war quasi für Erwachsene und bei mir war es noch irgendwie mehr auf Kinder ausgelegt. Aber ich glaube, es macht auch einen Unterschied, ob man jetzt in der Großstadt ist oder ob man jetzt irgendwo auf dem Land, wo das halt bei mir war, ist. So, ne?
Ja.
Was eigentlich schade ist, aber ich denke, ist halt so.
Ja. Ich finde es auch heftig, dass so generell dieses ganze Thema Mental Health und sowas, dass es so verschwiegen ist. Also ich meine, bei jedem körperlichen Wehwehchen geht man ja auch zum Arzt so und wie groß einfach auch noch die Hemmschwelle ist, da irgendwie sich auch psychische Hilfe zu suchen, finde ich ganz, ganz krass.
Aber die wird ja zum Glück auch immer geringer. Also man
gibt da ja. Obwohl ich mich da auch manchmal frage, ob man da nicht irgendwie auch in seiner Bubble ist, in der man hört, ey, das ist auch ganz normal. Ich glaube, es gibt immer noch super viele, die da niemals irgendwie offen drüber sprechen würden oder geschweige denn sich dann freiwillig Hilfe suchen würden.
Ja, klar, ich auch. Ja. Ist aber auch, wie erklärt man sowas? Also das ist ja auch irgendwie der Unterschied, wenn man jetzt was Physisches hat, dann sagt man so, ich sage mal gern zum Beispiel das Beispiel vom gebrochenen Bein oder so, weil dann, wenn man das Bein gebrochen hat, das sieht jeder kann das irgendwie nachvollziehen, dass das wehtun muss und so und das ist irgendwie was einen auch beeinträchtigt in der Form, wie das andere sehen können. Aber du kannst ja irgendwie nicht sagen, ich habe irgendwas im Kopf gebrochen oder so. Also du kannst das den Leuten nicht so richtig, wenn du da irgendwie nicht die Worte für finden kannst, dann kannst du das ja auch irgendwie niemandem so richtig erzählen. Und so, zum Beispiel, ich hatte da zu der Zeit auch ganz große Diskussionen mit meiner Mutter, weil die immer gesagt hat, so, du bist faul, du machst nichts mehr und so, weil ich habe wirklich nichts gemacht. Aber das lag nicht daran, dass ich faul war, sondern das lag daran, dass ich irgendwie so antriebslos war. Also ich konnte einfach nicht mehr. Und dieses Verständnis dafür, das hat auch bei meinen Eltern richtig lange gedauert. So, weil ich denke auch, weil die irgendwie aus einer anderen Generation kommen noch, wo das halt vielleicht nicht so typisch ist oder so.
Nein, einfach nicht drüber gesprochen wurde.
Ja. Ja, und das ist irgendwie, das war schon schwer. Oder auch so generell auch bei meiner Oma oder so. So, wie soll man das erklären? Also ich denke, die haben das schon irgendwo verstanden und so. Weil du möchtest ja dann auch irgendwie unterstützen und so. Und du möchtest das ja auch nachvollziehen. Aber ich denke, es ist was anderes, wie hätte ich jetzt einfach, ich denke, es wäre besser, hätte ich einfach irgendwas, also was heißt, es wäre besser, aber ich denke, es wäre für sie einfacher gewesen, hätte ich einfach irgendwas anderes. Also.
Ja gut, Ahnung. Aber sowas kann man sich ja dann nie aussuchen.
Ja, eben. eben. Und da ist ja auch gut, dass man da jetzt irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, umso besser, dass vor allem jetzt unsere Generation da halt einfach viel offener drüber redet, wir da aufgeklärter sind. Und ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, mich hat das auch so ein bisschen motiviert jetzt. Ich will Psychologie studieren und mich hat das irgendwie auch voll motiviert, weil ich war so, boah, irgendwie, da ist noch so viel zu machen, es so viele warten auf ihre irgendwie Plätze, auf ihre Therapieplätze, so viele irgendwie auch so Erfahrungen in Kliniken oder so, die halt einfach nicht so gut sind, dass man da irgendwie was ändern kann oder irgendwie es weiter voranbringen kann. Das finde ich irgendwie ziemlich, hat mich sehr...
Hey, ja, umso besser, dass wir hier gerade eine Folge darüber aufgenommen haben.
Genau, wieder was gelernt hier heute.
Ich wollte noch gerade, falls ich das noch, ich weiß nicht, ob das noch im zeitlichen Rahmen ist, aber ich wollte noch sagen, dazu, natürlich ist es gut, dass da jetzt mehr irgendwie Awareness für ist und dass man da immer mehr drüber spricht, aber ich zum Beispiel mein ganzes, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine ganze Insta-Page oder so, also ich habe keinen TikTok, aber da sind ja mittlerweile auch viele TikToks oder so, da ist dann immer so, haha, mein Trauma dies, mein Trauma das, Depression ist so und so, also ich finde, dann ist dann auch jeder, der einmal traurig ist, hat direkt Depressionen. Und jeder, der einmal nicht so Hunger hat, der hat direkt eine Essstörung und so. Also ich finde, da muss man auch irgendwie differenzieren. Also ich finde, das neigt auch dann ein bisschen dazu irgendwie, dass man das so, dass man so schnell sich irgendwie selbst diagnostiziert oder so.
Ja, voll interessanten Part, den du da ansprichst, finde ich, weil das ist mir auch schon voll aufgefallen, dass da halt irgendwie dieses ganze Depression-Ding und so halt so rausgespielt wird irgendwie. Also das halt irgendwie... sich jeder sofort damit irgendwie identifiziert wird oder wenn er direkt irgendwie, es gibt ja auch voll oft solche Listen so, wenn du das und das und das oder wenn du 5 Sachen von dieser Liste hast, dann sind das Depressionen. Dann musst du das irgendwie
behandeln. Ich habe auch generell das Gefühl, dass viele dann irgendwie durch sowas, indem sie sich selbst diagnostizieren mit einer wirklich schlimmen Krankheit, ich meine mit einer Depression, das ist ja einfach, also ist ja wirklich nicht schön und in dem Leute, also weiß ich nicht, ich finde es so krass, weil ich habe dann immer das Gefühl, dass Leute dadurch ihre Aufmerksamkeit suchen, indem sie dann sagen, ja, ich bin irgendwie voll in einer Depression und dies und das, obwohl es halt gar nicht der Fall ist und das finde ich macht, also das zieht das Ganze dann auch wieder in die ins Lächerliche und das wiederum führt ja dann wieder darauf zurück, dass Leute, die dann wirklich ein Problem haben, eher weniger ernst genommen werden.
Ja,
so. Ja, das denke ich auch. Aber wer definiert schon wirklich ein Problem haben?
Ja.
Also, wo zieht man denn die Grenze zwischen, man ist
häufig. Nein, aber ich meinte jetzt wirklich dieses auf Social Media, dieses, wo man offensichtlich nichts hat oder zumindest wo, also, ne, wo damit dann eher gespielt wird.
Ich verstehe schon, was du meinst. Und man ist ja zum Beispiel auch, gerade bei Depressionen oder so, das sagt man ja auch irgendwie so voll. Zum Beispiel, ich weiß, eine Freundin von mir hatte so im Abi-Buch irgendwie so als Lebensmotto Stressed, depressed, but still well-dressed oder so. Also, dann irgendwie auch, dass man das so ein bisschen verharmlost, weil irgendwie heutzutage hat ja jeder irgendwie Depressionen oder so und das ist halt irgendwie, das finde ich auch nicht ganz so cool.
Nee.
Ja. Ja.
Wie machen wir den Sack jetzt hier zu, ne?
Ja, ich überlege auch gerade schon. Ja, keine Ahnung, wir können ja einfach ganz offen sagen, Leute, das war's mit der Folge, würde ich sagen. Ich fand es richtig cool, dass wir mal wieder einen Gast hatten mit einem super spannenden Thema.
Auf jeden Fall. Ich habe mich auch gefreut. Und ich hoffe, ich konnte irgendwie ein bisschen was mitgeben.
Bestimmt, auf jeden Fall. Also ich glaube jedem. Also es ist eigentlich völlig egal, ob man da irgendwie selber mitzukämpfen hat oder nicht. Alleine auch als außenstehende Person oder so hat man da, glaube ich, voll viel mitnehmen können. Und es ist auch wichtig, dass man da irgendwie immer offen bleibt und so.
Ich hoffe, man hat nicht gemerkt, dass ich sehr nervös war.
Nur ich.
Nee, gar nicht. Ich finde, du hast richtig gut geredet.
Fand ich auch. Mega verständlich und so. Das ist bombastisch. Hast du richtig gut gemacht.
Dankeschön, dass ich Gast sein durfte bei euch. Macht weiter so, ist mit so viel Liebe und Elan. Ich sehe das ja immer nur bei Zoe, aber ich nehme mir an, dass bei Uli auch so ist. Aber so richtig. Ihr freut sich immer, wenn sie einen Podcast aufnimmt und so. Es ist richtig Herzblut dahinter. Und das ist schön, schön zu sehen.
Na gut, Leute, dann hören wir uns bei der nächsten Folge, würde ich sagen.
Ja, danke fürs Zuhören.
Tschüss.